Chronisch krank an der Uni Trier. Was das Modulhandbuch nicht hergibt. Der Podcast. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es mal eine etwas persönlichere Folge von uns.
Wie ihr ja vielleicht wisst, kamen wir selbst durch unseren eigenen Krankheitshintergrund zu CKWN. Da wir uns auch gerade im Studium befinden, haben wir auch so einige Erfahrungen zum Thema Uni-Alltag mit chronischer Erkrankung gemacht.
Ja, in den vergangenen Folgen hatten wir viele eher sachliche Informationen dabei, zum Beispiel Nachteilsausgleich, Psychotherapie und.
Diese Folge widmen wir daher unseren Erfahrungen mit anderen Studierenden und unseren Dozentinnen und Dozenten. Also konkret, wie wir von unserer Erkrankung erzählt haben oder ob wir halt nicht davon erzählt haben.
Als Special Guest ist heute Steffi Lechner mit dabei. Sie studiert ebenfalls an der Universität Trier und hat in Trier den Stammtisch CED Gang Unite gegründet. Hallo Steffi.
Hallo Steffi. Hi Lea, hi Julia, danke für die Einladung.
Ja, das große Thema, ob man von seiner Erkrankung erzählt oder nicht, hängt ja von verschiedenen Faktoren ab. Also zum Beispiel, sieht man die Erkrankung oder sieht man sie nicht? Wann wurde man diagnostiziert und so weiter und so fort. Also wie war das denn bei euch beiden?
Ja, okay, dann fange ich einfach mal an. Ich habe die chronisch entzündliche Darmerkrankung Colitis ulcerosa. Das Ganze wurde schon vor meinem Studium diagnostiziert, als ich 15 Jahre alt war. Also in der 10. Klasse, glaube ich, war das. Genau, also vor Unibeginn. Ich bin ins Studium reingegangen schon mit der Diagnose. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so war.
Ich habe die Diagnose bekommen, als ich im letzten Ausbildungsjahr war. Und damals hieß es einfach nur chronisch entzündliche Darmerkrankung, aber ob jetzt Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa, konnte man noch nicht genau sagen. Die Diagnose genau kam dann erst 2 Jahre später, also auch vor dem Studium schon erkrankt.
Ja, bei mir war es irgendwie ganz anders. Ich habe während meines Studiums, also mittendrin, eine erste Diagnose bekommen. Ist jetzt wahrscheinlich auch nicht die abschließende, aber ich wusste, bevor ich angefangen habe zu studieren, noch nicht, was das Problem war sozusagen. Weil man meine Krankheit halt auch nicht von außen sehen kann. Also es ist eine psychische Erkrankung. Wie ist das bei chronischer entzündlichen Darmerkrankung? Habt ihr da das Problem, dass man sieht oder nicht sieht?
Schwierig. Ich würde sagen, dass Leute, die die Erkrankung haben oder damit viel in Kontakt sind, weil sie das in der Verwandtschaft, Bekanntschaft, wie auch immer haben, das eher sehen können. Ansonsten sind die äußerlichen Dinge, sowas wie Haarausfall und starke Gewichtsschwankungen oder Mondgesicht durch Cortison und so Sachen, das ist was, was Menschen, die keine Ahnung davon haben, nicht identifizieren können. Also eher nein, aber für mich persönlich ja, starke äußerliche Erscheinungen.
Ja, ich sehe das ähnlich. Wer damit irgendwie schon in Kontakt gekommen war oder jemanden kennt, der sieht die Krankheit vielleicht von außen, aber so für den Laien ist das eigentlich nicht so erkennbar. Bei mir war das ähnlich. Also ich hatte auch durch das Cortison ein ganz stark aufgequollenes Gesicht eigentlich und eben diese starken Gewichtsschwankungen, wobei das bei mir auch so war, dass oft über mich geredet wurde im Hinblick, dass man vermutet hat, ich hätte Essstörungen und so. Also oft interpretieren die Leute das einfach komplett falsch. Von daher nicht unbedingt erkennbar so.
Das finde ich jetzt einen interessanten Punkt, dass ja scheinbar schon irgendwas gesehen wurde und dann natürlich auch immer irgendwie be- und verurteilt wurde. Also bei mir war eigentlich der Auslöser, dass überhaupt eine Diagnose kam, halt auch ein starker Gewichtsverlust. Und ich sah zeitweise aus wie ein Zombie und dann kamen halt die üblichen Kommentare wie, wow, du bist ja so dünn geworden. Also das finde ich immer krass, weil wenn man fragt, ist die Krankheit unsichtbar oder ist sie sichtbar, scheinbar sehen die Leute immer irgendwas anderes, aber die eigentliche Krankheit nicht. Was sie dann sehen, ist, dass sich irgendwie im Studium vielleicht was verändert. Also bei mir hat man das schon heftig gemerkt. Ich war dann in den Seminaren praktisch gar nicht mehr ansprechbar. Ich konnte, als ich so extrem viel Gewicht verloren habe, nicht mehr auf den Stühlen sitzen, hatte entweder ein Kissen mit oder musste dauernd aufstehen und bin halt rausgegangen. Und ja, also es hat schon den Alltag komplett verändert, bis dahin, dass ich ein Jahr Pause gemacht habe vom Studium, zwangsweise. Mhm. War das bei euch auch so oder habt ihr das eher so, sag ich mal, stückchenweise in kleineren Portionen? Oder wart ihr auch lange vom Studium weg?
Ja, also bei mir hat das schon in der Schule angefangen und in der Schulzeit habe ich tatsächlich über sehr, sehr lange Phasen gefehlt, also auch so 2 bis 3 Monate zum Teil. Das fällt natürlich den Mitschülern auf und später jetzt in der Uni habe ich auch zwischenzeitlich 2 Monate eigentlich nicht teilnehmen können. Da kommen natürlich viele Fragen und die, die es eben nicht wissen, machen sich Sorgen. Also ja, wenn das eben zu einer längeren Krankheitsphase kommt, dann fällt das den Studierenden auf. Im normalen Uni-Alltag ja, fällt es zum Teil auch auf, wenn ich vielleicht mal Bauchschmerzen habe und in der Mensa mit den anderen zusammen mal nicht essen möchte oder sage, ich möchte lieber nach Hause gehen und mich kurz hinlegen. Also ja, da muss man dann schon einige Kompromisse eingehen. Ich denke, Steffi, bei dir ist vielleicht ähnlich gewesen.
Ja, kann ich unterschreiben. Als ich das Studieren angefangen habe, war es für mich eine wahnsinnig große Umstellung. Erstmal neue Stadt, viele neue Leute, das Riesenpensum an Lernstoff, was da auf einen zukommt, der permanente Druck, dass man für niemand anderen irgendwas lernt, sondern nur für sich, ein komplett neues Leben irgendwie. Und dann mit der Diagnose. Am schwierigsten war für mich die Lernphase vor jeder Klausur. Das war so viel Stress, dass dann wieder ein Schub kam. Und Schub heißt bei mir Durchfall, der nicht mehr aufhört. Was dazu führt, dass ich weder an die Uni kann, noch lernen am Stück. Das hieß, lernen immer nur bei mir zu Hause. Und dann ganz oft nicht zu Klausuren gehen können. Also ich habe jahrelang, wenn es gut ging, vielleicht eine Klausur schreiben können pro Semester und den Rest war ich dann krank, inklusive Krankenhausaufenthalt. Das haben natürlich Freunde und Kommilitonen mitbekommen. In Seminaren lief das ganz gut, weil man da ganz gut rausgehen kann. In Vorlesungen ist es eher schlechter, wenn man da alle Viertelstunde aufstehen muss, wenn man überhaupt die halbe Stunde zur Uni hochfahren konnte, ne? Die Buszeit war schon immer sehr spektakulär, ob man es heute schafft oder nicht. Da ging es schon mal los. Ja, und ansonsten weiter auffällig war, dass man auch in der Uni, wenn es darum ging, dass Freizeitplanung jetzt Thema war in der Runde, dass ich immer sagen musste, nee, kann ich nicht oder hab schon was vor oder keine Zeit, weil man auch nicht bei jeder Kleinigkeit sagen wollte, nee, wegen Schub.
Das ist ja eigentlich schon relativ viel. Also da ich ja ein ganzes Jahr auch nicht in Trier war, also ich bin dann zurück zu meinen Eltern gezogen für die Zeit, als es bei mir so akut war, dass halt Lebensgefahr bestand. Danach kam gar nicht mehr so viele Fragen eigentlich. Ich glaube, die Frage, wo ich tatsächlich lachen musste, war, warst du schwanger? Dachte ich mir, ja, lol, und wo ist das Kind? Naja, außerdem war ich vorher halt krass untergewichtig und alles, nur halt nicht so, wie wenn man schwanger ist vom Bild her. Aber okay. Von daher, ich habe jetzt mit meinen Mitstudierenden nicht so viel geredet, auch weil ich dadurch, dass sich mein Studium halt auch verzögert hat, wie Steffi ja eben erzählt hat, man kann nicht immer alle Prüfungen mitmachen. Deswegen habe ich, oder studiere ich generell schon viel länger als die anderen. Deswegen hatte ich auch mit den aktuellen Mitstudierenden nicht so viel zu tun und habe da eigentlich mit keinem so wirklich geredet, weil ich auch der Meinung war, dass die das nichts angeht. Daher kann ich jetzt nicht so viel sagen zu den Reaktionen, aber vielleicht war es bei euch beiden anders. Also habt ihr mit den Mitstudierenden geredet? Habt ihr denen das direkt so erzählt? So, hier, pass auf, ich habe XY?
Ja, tatsächlich habe ich das ziemlich am Anfang schon getan. Aber auch natürlich nur den Ängsten und mit denen ich auch viel zu tun hatte jetzt. Ich bin nicht willkürlich durch die Uni gelaufen, habe mir ein Schild um den Hals gehängt. Nee, aber ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass ich auch schon zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, 5 Jahre lang die Diagnose hatte und 5 intensive Jahre mit der Krankheit gehabt habe und Operationen und eben an einem Punkt war, wo ich gelernt habe, dass es eigentlich nichts bringt, das irgendwie zu verheimlichen und dass es jetzt auch nichts ist, wofür man sich schämen muss. Und ja, ich glaube, mir hat das Leben schon einfacher gemacht, offener damit umzugehen und eben nicht beispielsweise bei Verabredungen irgendwelche Ausreden zu erfinden, nur weil ich mich gerade schäme, dass ich meine Krankheit habe. Aber ja, deswegen, also ich habe das am Anfang direkt erzählt. Da kamen natürlich auch die Fragen, warum fängst du jetzt erst an zu studieren? Oder eben, wenn man länger fehlt, wo warst du? Von daher hat mir das viel vereinfacht und eben.
Was ihr jetzt nicht sehen konntet, dass ich die ganze Zeit fleißig genickt habe gegenüber. Ja, kann ich genauso unterschreiben. Ich habe in der Ausbildung, als die Diagnose frisch kam, mich geschämt, das zu sagen und wollte das gar nicht wirklich wahrhaben. Und nachher ging es aber nicht anders, als dann Situationen kamen, arbeitstechnisch, wo ich anwesend sein musste, aber es einfach physisch nicht ging. Und da wurde mir nachher gesagt, ich hätte das vorgeschoben und das wäre gar nicht so schlimm. Und ja, ich habe versucht, das jetzt im Studium anders zu handhaben. Am Anfang war es ein bisschen schwierig, weil man ja so viele Leute kennenlernt. Mhm. Und man, ne, wie Julia schon gesagt hat, das nicht jedem auf die Nase binden will. Also das, was ich vorhin gesagt habe, mit nicht in jeder Freizeitplanung, Pause die Wahrheit erzählen, ist eine Sache. Ich habe ziemlich früh rausgefunden, wie ich Dinge sagen kann. Ne? Also bei Leuten, die wohlwollend sind mir gegenüber, die tendenziell auch Freunde werden können und heute auch sind, da einfach zwei Sätze zu sagen, wie es gerade aussieht und möglichst emotionslos, damit da nicht diese Mitleidsschiene aufkommt, damit komme ich nicht gut zurecht.
Ich auch nicht.
Bei Leuten, die interessiert sind, versuchen, das irgendwie in kurzen Sätzen zu halten. Und wenn sie weitere Fragen haben, bin ich da auch offen und beantworte das auch gerne. Ich meine, verheimlichen kann ich es eh nicht, wenn ich alle halbe Stunde auf Klo renne. Wenn dann mal wieder so ein blöder Witz kommt mit, was für Kacken. Ja, du Vogel. Ne? Also da kann man nichts gegen machen einfach. Und es hilft nichts. So. Und Leute, die da gar kein Interesse dran haben, das merkt man auch ziemlich schnell. Das ist mir dann öfters begegnet in Seminaren mit Kleingruppenarbeit oder sowas. Da sitzt man ja auch zusammen. Man muss ja sich nicht immer sympathisch sein. Dann reicht es auch, wenn man sagt, hey, ich habe eine chronische Erkrankung und da bin ich einfach nicht in der Lage zu gerade. Aber ich bringe mich so weit ein, wie ich kann. Und ist das in Ordnung für dich? Und wenn nicht, dann suche ich mir eine andere Kleingruppe. So, also das zu der Kommilitonengeschichte.
Ja, auf jeden Fall mehr Erfahrung, als ich gemacht habe. Das fand ich jetzt interessant auch, dass man das so abstufen kann. Okay, natürlich, also meinen Freunden habe ich es natürlich auch erzählt, die studieren aber eigentlich alle nicht oder haben dann nicht mehr studiert. Aber je nachdem halt, wie sympathisch einem auch Menschen sind, wobei halt das Lehrpersonal, wenn man jetzt mal halt einfach betrachtet, dass wir an der Uni ja auch nicht zum Spaß sind, sondern wir müssen da ja irgendwelche Leistungen erbringen und die muss ja irgendjemand bewerten. Beim Lehrpersonal ist halt Sympathie blöderweise nicht das Ausschlaggebende. Und so wenig, wie ich halt mit Mitstudierenden gesprochen habe, so viel habe ich dann zum Beispiel mit meinen Dozentinnen und Dozenten gesprochen. Es war jetzt nicht unbedingt super freiwillig, weil es war 11:55 Uhr, als ich dann zu allen ins Büro gerannt bin. Aber dann habe ich das zum Beispiel so gemacht, dass ich wirklich Sprechstundentermine gebucht habe, hingegangen bin und die Leute vielleicht auch ein bisschen kalt erwischt habe damit, dass ich gesagt habe, ich kann die Klausur nicht schreiben, ich kann die Hausarbeit nicht schreiben, ich kann das Referat morgen nicht machen und habe mich abgemeldet, weil ich sagen musste, dass ich jetzt nach Hause zu meinen Eltern fahre und dann in eine Klinik, weil ich nicht weiß, ob ich mich sonst morgen vielleicht doch vor den Zug werfe. Im Rückblick war das vielleicht nicht die allerklügste Lösung, den Professoren und Dozentinnen das so eiskalt zu sagen. Aber was ich da halt wirklich echt krass fand und ich weiß jetzt nicht, ob damit alle solche guten Erfahrungen gemacht haben. Also ich habe da nur Unterstützung bekommen in meinem Fach von meinem Lehrpersonal. Wirklich ganz krass. Immer wenn ich daran zurückdenke, denke ich so, wow, okay, vielleicht erinnern die sich nicht mal an den Sprechstundentermin. Aber ich werde mich für immer an diesen Sprechstundentermin erinnern. Mich dann einer meiner Dozenten zur Studienberatung mitgeschleift hat und sich da eine Stunde mit hingesetzt hat oder der andere, der mir per E-Mail Notfallnummern geschickt hat. Also ist vielleicht ein krasses so Beispiel, dass es halt auch richtig gut geht, weil man ja sonst immer so viel Negativbeispiele hört. Also ich kenne so viele Leute, die eigentlich nur Probleme da hatten. Wie war es bei euch?
Also erstmal finde ich es Wahnsinn, was du zu erzählen hast. Und ich finde es wunderschön, dass es auch solche Situationen gibt. Mhm. Ich persönlich kann das nicht ganz unterschreiben. Ich habe auch ein Urlaubssemester nehmen müssen aufgrund einer Operation. Und ja, ich muss sagen, im persönlichen Kontakt mit den Dozenten war es ähnlich. sehr viel Verständnis, dann nochmal eine Fristverlängerung und wirklich auffangendes Gespräch. Ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, aber wenn ich in so Gesprächen sitze, dann kommen die Tränen, ob ich will oder nicht. So, ja. Da ist meistens schon ein Punkt erreicht, da gibt es kein Zurück mehr. Da war sehr viel Verständnis da und alles, was die Dozenten abklären können, ohne dass sie Rücksprache halten müssen mit dem Hochschulprüfungsamt, ist auch gut durchgegangen. Aber zum Thema Nachteilsausgleich ist es bei mir leider in die Hose gegangen. Das ist dann an höheren Instanzen gescheitert und ich bin immer noch dran, jetzt im Drittversuch, mal von der anderen Seite. Ja, also von daher fühle ich mich im direkten Kontakt sehr aufgehoben an der Uni. Wenn es aber über irgendwelche Formalia geht, ist es ein Ding der Unmöglichkeit anscheinend. Wie sieht es bei dir aus?
Ja, ich kann nicht ganz so viel dazu sagen. Ich bin auch nicht an der Universität Trier, ich bin an einer anderen Uni. Ich habe das bisher, glaube ich, erst einem Dozenten erzählt. Und das war auch nur, weil ich länger gefehlt hatte und dann spontan entschieden habe, ob ich vielleicht ein Blog-Seminar noch machen könnte. Und habe ihm, glaube ich, eine Woche vor dem Blog-Seminar eine Mail geschrieben, erklärt, was war, ob er mich spontan dafür noch aufnehmen könnte. War sehr nett und hat auch alles super geklappt. Also da habe ich ein positives Beispiel. Ansonsten, einmal wurde ich tatsächlich sehr abgeschreckt, jemandem was zu erzählen. Also im ersten Semester in Germanistik habe ich eine Klausur geschrieben und es ging eben vorher um die Besprechung, wie die Regelungen sind zu Toilettenpausen etc. Und die Dozentin meinte nur ganz plump, ja, wir sind doch alle erwachsen, hier muss keiner auf Toilette gehen während der Zeit. Und da war ich an einem Punkt, wo ich auch irgendwie, ich hätte vielleicht hingehen sollen zu ihr in die Sprechstunde, ich hätte vielleicht was sagen sollen, aber an dem Punkt war es, ich war einfach nur genervt und hatte dann keine Lust, das anzusprechen. Habe die Klausur auch bestanden und hoffe, dass ich da nicht nochmal zu ihr muss, aber andererseits für zukünftige Erkrankte wäre es vielleicht wichtig gewesen, da was zu sagen, ja.
Frage, was wir jetzt natürlich alle wissen wollen, ist, musstest du denn in der Klausur auf Toilette? Und wenn ja, wie oft?
Ich hatte Glück. Nein, musste ich nicht. Das war zum Glück auch keine lange Klausur. Ja, ich habe vorher auch Medikamente genommen, so gut es ging, dass mir das irgendwie die Darmtätigkeit ein bisschen reduziert hat, aber es war schon eine Belastungssituation, einfach weil ich total Schiss hatte, irgendwie raus zu müssen und dass sie mich nicht rauslässt. Von daher, vielleicht wäre es doch besser, das vorher mit dem Dozenten irgendwie abzusprechen, weil es setzt einen nur selbst unter Druck. Aber ich musste zum Glück nicht. Ja, genau. Also haben wir verschiedene Erfahrungen gehört. Aber ich muss ehrlich sagen, ich kenne jetzt keinen, der in der gleichen Situation war oder den das gleichermaßen aufgeregt hat, wie ich zum Beispiel dieser Satz der Dozentin. Habt ihr im Studium jetzt schon andere mit einer ähnlichen Erkrankung kennengelernt oder welche gesucht?
Ehrlich gesagt, nein. Ich war zwischenzeitlich auch mal beim ASTA, beim Referat Behinderter und chronisch Kranker. Und selbst da sind mir keine Leute oder keine Studierenden begegnet mit einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung. Mir geht es jetzt seit 2 Jahren sehr gut und ich wurde vor nicht allzu langer Zeit mal dazu angehalten, das vielleicht selbst in die Hand zu nehmen. Und das habe ich tatsächlich umgesetzt. Jetzt mit dem Stammtisch CED Gang Unite. Wer sich angesprochen fühlt, schaut bitte auf Instagram vorbei, schreibt mir. Wir treffen uns regelmäßig, momentan noch zu verabredeten Zeiten. Ich arbeite aber dran, dass wir einen festen Termin in einer festgelegten Zeit haben. Ja, und da sind wundersamerweise dann bis zu 8 Leute aufgetaucht, die alle chronisch entzündlich darmerkrankt sind. Und das ist wahnsinnig schön, mal mit Menschen zu reden, ohne dieses ganze, wem geht's am schlechtesten, Quartett zu spielen. Ja. Das ist super angenehm. Einfach mal austauschen ohne therapeutischen Anspruch. Und wir sitzen alle in einem Boot und sind nicht alleine. Gibt mir sehr viel.
Ja, genau. Also kann ich auch nur zustimmen. Es lohnt sich definitiv, bei uns mal vorbeizuschauen. Und ich habe aber gemerkt, dass viele echt Überwindung gebraucht haben, überhaupt sich zu melden, dass sie die Erkrankung haben. Also meldet euch. Das ist zum Beispiel jetzt mal ein Tipp, den ich eben geben kann. wenn ihr jemanden kennenlernt, der vielleicht das Gleiche habt oder so, traut euch mal, euch auszutauschen. Es tut definitiv gut. Mir hat es zum Beispiel auch jetzt auch mit meinen Freunden sehr geholfen, mich auszutauschen, wenn ich wusste, wer ist verständnisvoll, mit wem kann ich reden. Hat mir auf jeden Fall mein Leben sehr erleichtert und ich habe sehr positive Reaktionen bekommen. Habt ihr noch irgendwelche Tipps, die ihr anderen Studierenden mit auf den Weg geben wollt?
Ja, definitiv. Nicht wegen der Erkrankung aufgeben, auf gar keinen Fall. Sich überlegen, ob man mit dem angestrebten Beruf mit dieser Erkrankung arbeiten kann, ist eine Sache. Und wenn das geklärt ist, auf gar keinen Fall wegen der Erkrankung aufgeben. Es gibt immer einen Weg. Und wenn man merkt, dass man den eigenen Lieblingsmenschen mit dem Krankheitsthema nahezu täglich in den Ohren liegt, dann dringend psychologische Hilfe in Anspruch nehmen. So. Das hilft erstens mit dem Umgang mit der eigenen Erkrankung und das schont definitiv Freundschaften. Mhm. Das kann ich euch sagen.
Ja, also danke dir, Steffi, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit uns einfach mal ein bisschen zu quatschen. Wir hoffen, ihr seid noch dabei. Wir hoffen, ihr konntet ein paar interessante Sachen hier mitnehmen. Ja, falls ihr irgendwelche Infos weiter sucht, schaut mal auf chronischkrankwasnun.de vorbei. Wir haben diverse Broschüren, Informationen oder auf unserem Instagram-Profil ckwn-trier. Wir freuen uns.
Es war wunderschön mit euch. Euch einen schönen Nachmittag und nochmal vielen Dank.
Dieser Podcast und die Informationen, die er beinhaltet, beziehen sich auf die Universität Trier. Regelungen an anderen Universitäten oder Hochschulen können abweichen. Der Aufnahmezeitpunkt und somit der aktuelle Wissensstand der Folgen ist der Februar 2020. Wir können nicht garantieren, dass unsere Informationen bzw. die hier angegebenen Regelungen auch in Zukunft Gültigkeit besitzen. Die hier dargestellten Inhalte stellen keine medizinische oder juristische Beratung dar und ersetzen in keinem Fall die Beratung durch entsprechendes Fachpersonal. Alle Informationen wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt und aufbereitet. Dennoch können wir Irrtümer und Versehen nicht ausschließen.